In meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Es sind darin fünf Stübchen, grad wie in einem Haus.
Ich beiß eigentlich egal wo immer rein.
Ich suche erstmal den Apfel nach braunen Stellen oder Löchern, wo Raupen drin sein könnten, ab. Und wenn da welche da sind, schneide ich sie raus.
In jedem Stübchen wohnen zwei Kärnchen, schwarz und fein. Die liegen drin und träumen vom lieben Sonnenschein.
Ich beiß eigentlich immer in die Stelle rein, die die dunkelste Farbe hat. Also das ist meistens auch am reifesten und deshalb schmeckt es mir dann auch am besten.
Ich beiß immer an den hellen Stellen ab, weil ich die roten Stellen mehr mag, damit ich die mir aufheben kann.
Ich beiß eigentlich immer oben rein, weil da ist so eine Kuhle und es geht halt leichter da abzubeißen und dann beiß ich halt immer weiter.
Einen Apfel essen ist ein Erlebnis.
Wenn man dann die Zähne drauf setzt, ist es mal erstmal so kühl und ganz schön hart. Aber wenn man da den Druck erhöht, geht es dann ganz einfach. Dann beißen sich dann so die Zähne rein. Das ist dann so ganz saftig. Manchmal spritzt es dann auch ins Gesicht. Das ist dann ganz lustig.
Wenn ich beim großen Apfel abbeiße, dann finde ich es immer so schön, weil das knackt dann erstmal so und dann hat man schön was Kühles an den Zähnen.
Das ist einfach dann ein tolles Gefühl, wenn der Saft vom Apfel dann so auf der Zunge verläuft.
Wenn man so einen knackigen isst, dann schmeckt das meistens sauer. Und wenn man einen weichen isst, naja, dann ist der meistens ein bisschen süßer.
Von säuerlich bis süß, von mehlig bis saftig. Jede Sorte hat ihren eigenen, unverwechselbaren Geschmack. Aber auch Äpfel einer Sorte, die auf demselben Baum wachsen, können ganz unterschiedlich munden. Wer sich auskennt, bevorzugt Früchte, die ganz außen am Baum hängen.
Weil die viel mehr Sonne kriegen. Also die auf der Südseite, die haben die meiste Sonne gekriegt. Die haben eine kleine rote Backe, die sind schön groß. Und das sind immer die, die am leckersten sind.
Sagt die Apfelexpertin Carina Pfeffer aus Rösrath, die aus Interesse und Leidenschaft Pomologin geworden ist.
Eine Pomologin oder ein Pomologe sind Leute, die sich mit Obst beschäftigen, mit alten Obstsorten vor allem. Das ist unser Hauptziel eigentlich, dass wir alte Obstsorten erhalten wollen und wir bestimmen die Sorten, wir beraten Menschen und wir sind im Pomologenverein organisiert.
Im Zentrum der Pomologie, deren Name sich von der römischen Obstgöttin Pomona herleitet, steht klar der Apfel, die Frucht schlechthin. Alle möglichen Obst- und Gemüsesorten, die die Seefahrer von ihren Reisen mit nach Europa brachten, wurden einst nach ihm benannt.
Apfel aus China. Der erste Name der Orange klingt in Apfelsine immer noch an. Und auch die Kartoffel, der Erdapfel, heißt mancherorts ja immer noch so. Auch Melonen, Avocados, Auberginen, Ananas und Quitten, sie alle waren eine Zeit lang Äpfel.
Schon am Anfang der Welt im Paradiesgarten soll die Frucht aller Früchte ein ganz besonderes Obst gewesen sein.
Das mit Adam und Eva, da hat ja Gott gesagt, dass die den Apfel ja nicht essen sollen. Aber dann hat die Schlange ja gesagt, dass sie den Apfel doch essen sollen. Und da haben sie es ja gemacht.
Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange. Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden.
Zwar verrät die jüdisch-christliche Schöpfungsgeschichte nicht, was für eine Frucht es war, deren Genuss zur Vertreibung aus dem Paradies geführt hatte. Doch nachdem Latein die Sprache des Christentums wurde, war man sich zumindest nördlich der Alpen sicher, dass es nur ein Apfel gewesen sein konnte. Malus heißen Apfelbaum und Apfel mit lateinischem Namen. Übersetzt bedeutet das Wort so viel wie schlecht, schlimm oder auch böse.
Eva und der verführerische Apfel. Das Bild blieb im Gedächtnis haften. Schon in der antiken Sagenwelt besaßen Äpfel ja Zauberkräfte und sorgten für ewiges Leben. Allerdings auch für Zank und Streit und sogar für Krieg. Vor allem aber galt der Apfel als Symbol für Schönheit, Liebe und Fruchtbarkeit.
Ein König und eine Königin litten einst unter schwerem Kummer, denn der Himmel hatte ihnen Kinder versagt. Eines Tages jedoch sprach eine alte Frau zu der Königin: Majestät, in 9 Monaten werdet ihr ein Kind zur Welt bringen. Wie kommst du darauf? Wunderte sich die Königin. Mir hat doch alle Welt gesagt, ich könne keine Kinder bekommen. Ihr werdet gute Hoffnung sein, Majestät, wiederholte die Alte. Aber es wird ein Apfel werden.
Das italienische Märchen Die Prinzessin im Apfel erzählt von einem schönen Mädchen, das im Innern der Frucht heranwächst, und von einem Königssohn, der sich unsterblich in die Apfelprinzessin verliebt. Das wohl bekannteste Märchen, in dem ein Apfel eine Rolle spielt, haben die Brüder Grimm aufgeschrieben.
Schneewittchen, die böse Königin, wollte Schneewittchen loswerden, weil sie die Schönste im ganzen Land war und sie selber die Schönste im ganzen Land sein wollte. Und dann irgendwann kam sie auf die Idee mit dem vergifteten Apfel.
Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben.
Beiß dich gleich in jeden Arm, Apfel, er könnte sauer sein.
Keine andere Frucht hat es zu solcher Bedeutung gebracht wie der Apfel.
Denn auf rote Apfelbäckchen fällt man leicht herein.
Als goldenen Reichsapfel hielten ihn Kaiser und Könige feierlich in der Hand. Dem Wissenschaftler Isaac Newton soll er geholfen haben, das Gesetz der Schwerkraft zu entdecken, indem er ihm vom Baum auf den Kopf fiel. Und über den Dichter Friedrich Schiller sagte dessen Frau, dass er ohne den Geruch modriger Äpfel nicht leben und arbeiten könne.
Big Apple, großer Apfel, ist der Beiname der Weltstadt New York. Und selbst bei der Taufe einer Computerfirma stand die Superfrucht Pate.
Das Zeichen ist ein Apfel, der an einer Stelle abgebissen ist. Und wenn man das sieht, dann weiß man sofort, was es ist.
Zuffe.
Pingua.
Apple.
Pom.
Tabuach.
Milo.
Äpfel.
Mela.
Sef.
Manzana.
Elma.
Rableko.
Apfel.
Für den sensationellen Erfolg des Apfels sorgen vor allem sein Geschmack, seine lange Haltbarkeit und vielseitige Verwendbarkeit. Im Ganzen gerieben, entsaftet, getrocknet, eingemacht, gedünstet, gebacken, gekocht. Der Apfel ist ein Alleskönner.
Ich finde an den Äpfeln ist auch so toll, dass wenn irgendeine Stelle verfault ist oder irgendwas nicht so toll ist, kann man immer noch was aus ihnen machen.
Und er lässt sich einfach in die Tasche stecken und beinahe überall genießen.
Meistens in der Schule und manchmal einfach, wenn ich Lust habe und wenn mein Hals ein bisschen trocken ist.
Am liebsten am Wochenende. Und mein Vater, der macht auch immer von der Schale so eine Schlange und die essen wir dann immer zusammen alle.
Ich esse sie eigentlich immer, also wenn ich Hunger habe.
Manchmal esse ich ihn gern unter meinem Bett, weil ich dann auch unter meinem Bett lese.
Auf Fahrten. Weil davon wird mir nicht schlecht im Auto.
Auf Wanderungen esse ich auch gern Äpfel, weil sie auch Kraft geben und dann ist man wieder bereit, um weiterzulaufen, sage ich jetzt mal.
Dass im Apfel viel Gutes steckt, wussten schon die alten Babylonier, Griechen und Römer. Im Mittelalter empfahl die universalgelehrte Ordensfrau Hildegard von Bingen, frische Äpfel für gesunde Menschen, abgelagerte oder gekochte Früchte hingegen für Kranke. Und wer kennt nicht die Redensart: An apple a day keeps the doctor away.
Ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern, also den Arzt. Eigentlich wird ja gesagt, man soll irgendwie jeden Tag eine Portion Gemüse und Obst essen und ein Apfel reicht halt für die Portion von Obst. Dann hat man nämlich einfach die Vitamine, die man pro Tag braucht.
Wenige Kalorien, viele Vitamine und ein hoher Nährwert zeichnen den Apfel aus. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Äpfel gut für Stoffwechsel, Nerven und Muskeln sind, entzündungshemmend wirken und das Risiko vermindern, an Herz- oder Kreislaufkrankheiten, ja sogar an Krebs zu erkranken. Besonders gesund ist die äußerste Schicht des Apfels.
Weil unter der Schale sind dann die ganzen Vitamine.
Wenn ich einen Apfel esse, dann fühle ich mich danach irgendwie schön stark.
In Deutschland ist der Apfel sprichwörtlich in aller Munde. Nirgendwo sonst in Europa gibt es so viele Apfelesser wie bei uns. Mehr als 9 Kilo frische Äpfel verzehrt jeder Bundesbürger im Jahr. Durchschnittlich gerechnet etwa 60 Stück. Und fast 25 Kilo sind es, wenn man Apfelsaft, Apfelmus und andere Apfelprodukte hinzurechnet. Doch wie entsteht eigentlich ein Apfel?
Ungefähr im April, Mai blühen die Apfelbäume in einer fantastischen Blüte, meistens weiß, am Anfang ein bisschen rosa. Die Bienen fliegen rum, die Hummeln fliegen rum und bestäuben einen Apfel, eine Blüte. Dann kann der kleine Apfel wachsen. Am Anfang ist er klein und so ein bisschen pelzig, das sieht sehr süß aus. Dann wird er im Laufe des Jahres immer dicker. Und ab Ende Juli geht es los mit den allerersten Frühäpfeln. Die werden dann reif und die letzten Äpfel sind im November reif, Anfang November, Mitte November.
Die meisten Äpfel, die hierzulande geerntet werden, kommen aus dem alten Land, am Unterlauf der Elbe, auf dem Gebiet der Bundesländer Hamburg und Niedersachsen. Auf riesigen Plantagen stehen hier Millionen von Apfelbäumen in Reih und Glied.
Weite Anbaugebiete liegen auch am Bodensee, im Rheinland und in Sachsen-Anhalt. Doch die heimische Ernte reicht für unseren Apfelhunger rund ums Jahr nicht aus. Ein großer Teil der Früchte wird daher eingeführt, zum Beispiel aus Italien, Frankreich und den Niederlanden, aber auch aus Neuseeland, Südafrika, Argentinien und Chile.
Selbst Bio-Äpfel kommen immer häufiger mit Containerschiffen vom anderen Ende der Welt. China ist weltweit der größte Apfelproduzent. In einer seiner Grenzregionen stand einst die Wiege unseres Apfels.
In Tianshan, dem himmlischen Gebirge zwischen China und Kasachstan, liegen die Ursprünge des Apfels, wie wir ihn heute kennen. Seine ältesten Vorfahren wuchsen dort in grauer Vorzeit als Wildäpfel und schmeckten schon den einheimischen Bären.
Wann und wie der Apfel nach Europa gelangte, ist nicht genau bekannt. Im alten Griechenland gehörte er bereits zu den beliebtesten Baumfrüchten. In Homers Dichtung Die Odyssee, die um 800 vor Christus entstand, bekam der Held Odysseus als Kind 10 Bäume voll rötlicher Äpfel von seinem Vater geschenkt. Und 200 Jahre später wurde der Apfel in den Versen der Dichterin Sappho sogar selbst zum Helden.
Siehst du im Baum den Apfel mit roten Backen glühen, hoch an dem hohen Zweige, im allerhöchsten Grün? Der Gärtner hat ihn vergessen. Ach nein, vergessen kaum. Er konnte ihn nur nicht brechen, saß viel zu hoch im Baum.
Mit der Ausdehnung des Römischen Reichs trat unser Apfel den Weg über die Alpen an und gedieh auch im kühleren Germanien. Die Einheimischen übertrugen den Namen Apiz, der ursprünglich dem kleinen, sauren Holzapfel galt, auf die größeren und süßeren Früchte der Römer. Von diesen lernten sie auch die Kunst, wohlschmeckende Apfelsorten zu vermehren.
Das Weitervermehren, das funktioniert nicht durch Aussehen, sondern das funktioniert durch Pfropfen, durch Veredeln. Das heißt, es wird ein kleiner Zweig genommen von der Edelsorte, von dem gut schmeckenden Apfel, und den pfropft man auf eine Unterlage, nennt es sich, auf einen anderen kleinen Apfelbaum. Und dann wächst der und dann wächst genau diese Sorte, die man haben möchte.
Im Mittelalter sorgten vor allem Klöster für die Züchtung und Verbreitung neuer Apfelsorten. Bis ins 17. Jahrhundert hinein wurden Obstbäume gewöhnlich in Gärten angepflanzt. Doch im 18. und 19. Jahrhundert wanderten sie in die freie Landschaft, wo sie Wege und Straßen säumten und auf Streuobstwiesen wuchsen. 1860, im Gründungsjahr des ersten deutschen Pomologenvereins, waren hierzulande mehr als 2000 verschiedene Apfelsorten bekannt.
In den 1960er Jahren jedoch schob man dem Sortenwirrwarr einen Riegel vor. Für das Abholzen hochstämmiger Apfelbäume wurden den Obstbauern sogar Prämien bezahlt. Niederstämmiges Plantagenobst, das größere Erträge brachte und leichter zu ernten war, galt jetzt als fortschrittlich. Immer weniger Sorten gelangen seitdem in den Handel.
Ich kaufe immer Äpfel beim Supermarkt. Und ein Kind mag am liebsten die Pink Ladies. Im Herbst kaufe ich oft die Brabons.
Ich mag die Granny Smith Äpfel am meisten, weil das sind die ganz grünen und die haben so eine leichte Säure. Das finde ich immer ganz toll.
Jona Gold oder so.
Elster, Brayburn, Gala, Granny Smith, Jona Gold und der hier meist als Delicious bekannte Golden Delicious gehören in Deutschland zu den beliebtesten Apfelsorten.
Das sind alles neue Züchtungen, die dem Geschmack der meisten Leute entsprechen sollen. Das heißt, sie sollen einfach süß sein und sie müssen unheimlich gut transportiert werden können. Also wenn die im Lastwagen durch die Gegend gefahren werden, dürfen die keine Druckstellen bekommen. Jeder möchte einen makellosen Apfel haben.
Es heißt ja auch oft, die Augen essen mit. Also wenn der schön aussieht, dann denkt man auch, dass er lecker schmeckt.
Farbe, Form und Größe eines handelsüblichen Qualitätsapfels hat die Europäische Union genau festgelegt. Tatsächlich aber hat das Aussehen eines Apfels nichts mit seinen inneren Werten zu tun.
Die alten Apfelsorten haben viel mehr tolle Aromen, viel mehr Geschmäcker, die wir heute gar nicht mehr kennen. Man muss da reingebissen haben, dann weiß man's.
Luxemburger Triumph, James Grieve, Gravensteiner, Goldpamäne, Edelborsdorfer, Freiherr von Berlepsch, königlicher Kurzstiel, Glockenapfel, Kaiser Wilhelm, Dülmener Herbstrosenapfel, rheinisches Seidenhemdchen. Namen wie Klänge aus einer anderen Welt. Noch gibt es viele alte Apfelsorten und es ist wichtig, dass sie uns erhalten bleiben.
Des Geschmackes wegen, dass man bei Neuzüchtungen auch auf die Geschmäcker wieder zurückgreifen kann. Vor allem die neuen Neuzüchtungen haben alle viele Krankheiten. Das ist ja auch ein Vorteil der alten Sorten. Viele von den alten Sorten wachsen robust und kriegen keine Krankheiten, müssen nicht gespritzt werden. Viele von den neuen, oder eigentlich alle von den neuen, sind sehr krankheitsanfällig und müssen immer gespritzt werden.
Doch man muss sie suchen, die alten Apfelschätze. Auf Apfelfesten und in Hofläden kann man sie finden, manchmal in selteneren Fällen auch in einem Bioladen.
Das Beste ist eigentlich, wenn man sich einen Baum selber pflanzt.
Bis ein Apfelbäumchen die ersten Früchte trägt, kann es 5 Jahre dauern. Alte, hochwachsende Sorten brauchen sogar 10 Jahre. Dafür werden manche von ihnen 100 Jahre alt.
Wenn man die Äpfel erntet im Herbst, dann ernten wir die immer bei Oma und dann haben wir immer so 10 Kisten voll und dann lagern wir die immer im Keller.
Da sind wir gerade in Sardinien rumgefahren und da war so ein Apfelbaum und dann waren da noch frische Äpfel dran und die haben wir dann gepflückt und mitgenommen.
Als wir dann im Schwarzwald waren, da waren dann ganz viele Apfelbäume und wir haben die dann immer vom Apfelbaum gepflückt und frisch gegessen. Das schmeckte am besten, finde ich.
Es war anders, weil sie saftiger und einen intensiveren Geschmack hatten. Und sie waren süßer. Sie rochen anders, aber besser. Sie rochen einfach nach Land und nicht nach Kaufhalle.
Ganz besonders ist der Apfel, den wir frisch vom Baum genießen. Und wenn wir ihn langsam und mit geschlossenen Augen essen, kann es sein, als erzähle er uns noch ein wenig aus seinem Leben. Von der Biene, die die Blüte bestäubte, aus der er wuchs. Von Sonne und Regen auf seiner Haut. Vom Wind, der in den Blättern des Apfelbaums rauschte. Und von den Wolken, die über ihm dahinzogen. Vom Mond, der anfangs in kürzer und dann in länger werdenden Nächten über ihm leuchtete. Und schließlich von der Hand, die ihn pflückte.